Magde Podcast. Wattevögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Hallo, ich grüße euch. Magde Podcast, Folge 99. Stellt euch das vor. 99 Folgen in 3 Jahren und in 2 Wochen dann die 100. Die wird eine ganz besonders große Sache. Kann ich jetzt schon mal so als kleinen Cliffhanger für euch einbauen. Die 100. Folge solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Jetzt allerdings heute erstmal Folge 99 und die hat's auch in sich. Der Magde-Podcast, die kleine Atempause, die kleine Pause zum Durchschnaufen, die kleine Pause zum Ausruhen, die kleine Pause, so eine kleine Insel der Glückseligkeit, um einfach über die schönen Dinge in unserer Stadt zu sprechen. Und das können Menschen sein, die eine tolle Idee haben, das können aber auch Menschen sein, die mit irgendwas nicht zufrieden sind. Oft sind sehr erfolgreiche Menschen hier und manchmal, und heute ist genauso ein Fall, ist etwas hier, wo ich unfassbar glücklich bin, dass Guido Nienhaus, das ist der Chef von der MDCC, die machen den Magde-Podcast hier möglich, auch so ein richtig guter Journalist ist. Der ist nicht nur der Chef von der MDCC, sondern er ist ein richtiger Journalist, ein richtig guter Journalist. Der rennt nämlich auch in seiner Freizeit einfach so rum. Und wenn der dann eine spannende Geschichte sieht, dann genießt er die nicht für sich allein und erzählt die abends am Biertisch, sondern dann gibt er die weiter an die Magde-Podcast-Redaktion. Und genau so ist es passiert. Es geht heute um Pilze. Und jetzt bräuchte ich euch nicht braucht ihr nicht gleich irgendwie Wasser im Mund zu sagen. Es geht nicht um das Bier, es geht um die Pilze. Es geht um die wunderbaren Pilze, Pilze, die wir essen. Wo ihr euch vielleicht dran erinnert, dass ihr mit euren Eltern irgendwo im Hohen Holz oder bei Rogetz oder wo auch immer unterwegs wart in den Wäldern und Pilze gesammelt habt. Um solche geht's, um richtig echte Pilze. Nur, dass die hier sich von denen von damals unterscheiden, weil sie nämlich hier gezüchtet werden in der Magdeburger Pilzmanufaktur, die, oh Gott, ich hoffe, ich hab's richtig im Kopf, seit 2005 hier hier beschäftigt wird, und den Chef vom Ganzen, Dieter Völkers, den habe ich mir gegenüber sitzen. Ein sehr ruhiger, besonnen erzählender Mensch. Ich freue mich total auf diese kleine akustische Hängematte, die wir hier heute gemeinschaftlich miteinander basteln. Tag, Herr Völkers, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und das Coole ist ja, dass hier in unserem kleinen Türmchen in der MDCC sich Pilzgeruch gleich auch, also dieser, ich mag ihn ja, es gibt ja Menschen, für die ist es ein unangenehmer Geruch, ich liebe den, der ist so wie eine kleine Decke, man wird so ein bisschen umarmt von dem Geruch, man kriegt auch immer so ein bisschen latent Hunger, ist ein bisschen würzig, dieser Pilzgeruch macht sich breit, weil sie mir einfach eine Stiege hier mitgebracht haben, eine blaue Stiege, so eine mittelgroße Stiege, und da ist einmal gemischt drin. Ist das jetzt so eine Pilzkiste, wie man sie bei Ihnen kaufen würde? Oder haben Sie einfach alles zusammengepackt, was Sie haben bei sich?
Na, wir haben jetzt erstmal alles zusammengepackt, was wir so anbieten. Aber man kann die natürlich auch so kaufen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, ich hätte gerne eine Mixkiste. Und dann packen wir da rein, was wir haben. Aber man kann die eben so kaufen. Man kann sie aber auch einfach nur anschauen und sich drüber freuen.
Pilze sammeln ist ja meistens im Herbst angesagt, so Spätsommer, Herbst, zumindest war das in unserer Familientradition so, weil es ist noch warm am Boden, es gibt ein paar mehr Niederschläge und das ist die beste Zeit, wo die Pilze dann wachsen. Niederschläge lassen sie in den vergangenen Jahren relativ häufig auf sich warten. Ist das die Geschäftsidee gewesen, pilzarme Zeiten dann auszufüllen?
Nein, als ich vor 20 Jahren anfing, da hatte man das Wort Klimakrise ja noch nicht so im Mund. Da war alles noch einigermaßen normal. Nein, ich bin zu Pilzen gekommen, weil ein Bekannter, der Biologie studiert hatte und 2 Gastsemester in Japan verbracht hatte, der kam zurück mit der etwas skurrilen Idee, hier in Deutschland auch Pilze züchten zu wollen, und zwar solche Pilze, die es hier noch gar nicht gab, nämlich Shiitake-Pilze. Das war vor 20 Jahren völlig neu und so unbekannt, dass kaum jemand die kannte, ich selber auch nicht. Ich war aber bekloppt genug zu sagen, jo, ich fange nochmal völlig von vorn an beruflich und lasse mich auf das Abenteuer ein. Und dann haben wir angefangen, zusammen Shiitake-Pilze zu züchten.
Waren Sie zu dem Zeitpunkt schon aus dem Arbeitsleben ausgeschieden? Hat Sie irgendjemand irgendwo rausgeschmissen? Mussten Sie sich umorientieren oder haben Sie ein millionenschweres Unternehmen verkauft und haben dann nochmal neu angefangen?
Weder noch.
Das Lachen also, bei den millionenschweren Unternehmen ist zauberhaft. Ich wünschte, man könnte Sie jetzt sehen.
Ja. Also, ich war beruflich sehr eingespannt. so eingespannt, dass ich einen Terminkalender hatte, der schon immer 3 Jahre im Voraus voll war. Und das hat mit mir natürlich auch was gemacht. Ich war also, heute würde man sagen, Burnout gezeichnet und war so gestresst, dass ich bestimmt für die Umwelt auch einigermaßen unangenehm war. Und ich hatte zu der Zeit aber schon länger den Traum, mal komplett auszusteigen und was Neues zu machen. Das war also so der Hintergrund. Und als dann der Bekannte auf mich zukam mit den Pilzen, da habe ich gedacht, Mensch, das ist die Gelegenheit, mal was völlig Neues zu machen.
Ein Wink des Schicksals sozusagen. Ja. Ich find, die selbstkritische Bemerkung, ich war für meine Umwelt unter Umständen einigermaßen unangenehm, finde ich auch toll. Und heute würde man sagen Burnout, damals gab es Burnout auch schon, nur hat keiner drüber geredet, genauso mit der Klimakrise, die gibt es glaube ich dokumentiert seit 1980 oder so und die Klügsten der Klugen, die haben oder die Klugsten der Klugen, die haben das schon öfter mal gesprochen, leider haben sich die Menschen nicht so richtig drum gekümmert, ja, das würde ich nur sagen, nicht, dass die Menschen uns vorwerfen, dass wir hier zwei gewissenlose Menschen sind.
Nee, der Club of Rome hat ja schon früher getagt, ja. Aber der hat ja in unserem Bewusstsein damals kaum eine Rolle gespielt.
Waren Sie da in Magdeburg schon vor 20 Jahren?
Ja, da war ich schon da. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg und bin 1995 nach Magdeburg gezogen. Okay. Und 2005 ergab sich das dann mit den Shiitake-Pilzen. 5. März 2005, also in wenigen Tagen, wird unser kleines Unternehmen 20 Jahre alt.
Sensationell. Ich glaube, es ist sogar, ich muss mal gleich kurz auf den Kalender gucken, ich glaube, es ist genau auch der Tag der Ausstrahlung, wenn ich mich jetzt nicht richtig irre. Wir gucken mal im März, genau. Es ist ein Tag nach der Ausstrahlung dieses, nach der Erstausstrahlung ja. Dieses Podcastes, weil anhören kann man sich ihn ab dann ja endlos. Was haben Sie denn beruflich gemacht, damit wir es nur abgesichert haben? Zu wem waren Sie denn unangenehm?
Ja, also ich war Pädagoge in einem großen Jugendverband und war weltweit unterwegs und habe also hier in Magdeburg zum Beispiel mitgeholfen, die relativ am Boden liegende Jugendarbeit wieder mit aufzubauen. Habe also damals mit dem OB Polte zusammengearbeitet. Damals ging das noch, dass man direkt Zugang zum Oberbürgermeister hatte. Heute geht das, glaube ich, nicht mehr so. Habe mit den Jugendamtsverantwortlichen, ich glaube damals war das der Herr Förster, eng zusammengearbeitet und habe mitgeholfen, die freie Jugendarbeit, also die Verbände hier in Magdeburg wieder aufzubauen und war dann auch einige Jahre lang Vorsitzender des neu gebildeten Stadtjugendringes. Es gab damals nämlich die skurrile Situation, dass es in Magdeburg 2 konkurrierende Jugendringe gab. Und sowohl das Jugendamt als auch die Stadtverwaltung wussten immer nie, mit wem sie es nun eigentlich zu tun hatten. Und ich darf mir ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass ich nach 2 Jahren intensiven Verhandlungen es geschafft hatte, die 2 Konkurrierenden zu einem gemeinsamen Jugendverband, Stadtjugendring, zusammenzukriegen. Das haben wir dann im Rathaus sogar noch gefeiert. Da war dann der Trümper schon Bürgermeister, der war dann dabei. Also das war so das, was ich unter anderem gemacht habe. Ich war viel in Osteuropa unterwegs, habe da Jugendarbeit aufgebaut in Polen, in Weißrussland und so weiter. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit war Nordamerika und Skandinavien. Also ich war gut beschäftigt.
Okay, haben wir das auch gemacht? Also im weitesten Sinne Pädagoge normalerweise?
Ja. Okay. Ja, also ich habe Theologie studiert und war dementsprechend pädagogisch beeinflusst und habe dann entsprechend auch gearbeitet.
Ich ahne, wie die Verbindung dann zu Guido Nienhaus zustande kommt. Aber das bleibt im Hintergrund, das geht ja auch niemanden etwas an. Übrigens, wir als Magde-Podcast haben zu allen BürgermeisterInnen, die es ja, muss man ja so ausdrücken, im Moment gibt, immer guten, unbegrenzten Zugang, weil der Trümper war schon hier, Frau Boris war schon 2-mal hier, kommt jetzt zur legendären 100. Sendung, kommt sie nochmal und da haben wir uns was Besonderes für sie ausgedacht. Es wird auch die allererste Magde-Podcast-Sendung dann mit Bild sein. Die kann man wie eine Fernsehsendung gucken, ich werde wahnsinnig. Zurück zu den Shiitake-Pilzen. Shiitake-Pilze sind ja, wir haben ja beide so unterschwellig schon rumgeulkt, das heißt, ich wollte sie mit reinziehen in meinen Spaß, dass ich versuche, hier auf die Pilze zu zeigen und rate, welche das sind. Da habe ich dann ja im Gesicht schon gesehen. Mach mal kleiner. Aber ich versuche zumindest mein Glück, weil bei Shiitake-Pilzen, die mag ich auch sehr, das sind so die dunklen meistens, die so ein bisschen, manche Leute mögen das nicht, die sind so ein bisschen labberig, wenn man sie so flattert, aber wenn man reinbeißt, sind sie dann doch, haben sie doch einen guten Biss und einen unglaublichen Geschmack. Ich liebe die ganz genauso wie sie auch. Ja. Das müssen die sein, oder? Das sind so, richtig. Die sehen, also die kann man gut erkennen, weil die haben halt so, wie sagt man eigentlich, Hutkopf, was ist das?
Ja, ein Hut und der Hut hat ringsherum solche Schuppen.
Ja.
Das ist charakteristisch für ihn. Viele denken, das wäre Schimmel und fragen dann vorsichtshalber nach. Nee, das, man erkennt den Shiitake eigentlich sehr gut.
Ja, das ist, war jetzt keine große Kunst und alle anderen, und jetzt haben sie mich nämlich schon, habe ich mich schon selber dafür verflucht, dass ich die Idee hatte. Das sind ja keine Pilze, die bei uns wachsen. Das sind alles asiatische Pilze, die hier drin sind, oder
nicht? Nein, also einige Sorten wachsen bei uns auch.
Der rotgeflammte hier zum Beispiel, so. Der aussieht wie so, wie so eine Flamme.
Ja, das so. Ist der Rosenseitling. Der kommt allerdings ursprünglich nicht von hier. Der kommt aus dem asiatischen Raum.
Okay.
Wird auch erst seit wenigen Jahren hier in Deutschland gezüchtet. Dann haben wir hier den Maitake, der kommt auch ursprünglich aus dem asiatischen Raum.
Der so ein bisschen aussieht wie eine verunglückte krause Glucke.
Genau.
Ein bisschen dunkler.
Richtig. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir noch den Limonenseitling, den erkennt man gleich an seiner gelben Farbe.
Das sieht aus wie ein gelber Champignon.
Ja, oder? Ja, so
ähnlich. Nee, wie ein gelber Pfifferling.
Ja.
Eher wie ein Pfifferling, ja, ein gelber. Nee. Also, wie ich hier gleich versuche, mit einem Pilzfachmann so ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Nehmen Sie mich bitte nicht ernst.
Kein Problem.
Was sind denn diese kleinen hier?
Das sind Nameko-Pilze, beziehungsweise Goldkäppchen heißen die im Volksmund. Die sind ganz eng verwandt mit unseren einheimischen Stockschwämmchen und schmecken so ein bisschen wie Pfifferlinge.
Okay.
Ja.
Und so. Was ist der hier, der aussieht wie ein Steinpilz, nur ein bisschen heller?
Genau, jetzt kommen wir mal zu den Sorten, die hier auch vorkommen, nämlich der Kräuterseitling. Der sieht aus wie ein Steinpilz, schmeckt auch ganz ähnlich. Und der kommt hier in Mitteleuropa so hauptsächlich im Alpenraum wildwachsend vor. Und dann haben wir den Austernseitling. Der kommt auch hier in unseren einheimischen Wäldern vor. Der wächst eigentlich gerne überall. Also gegen den kann man sich kaum wehren.
Aber da muss man aufpassen, weil den kann man verwechseln, oder?
Mit irgendwelchen nicht. Nee.
Okay.
Also den zu verwechseln, da muss man sich schon anstrengen. So.
Einmal rausgearbeitet, wie dumm ich wirklich bin.
Ja, haben wir das jetzt mal geklärt.
Und was ist mit dem hier?
Genau, jetzt kommen wir zu dem, der immer am meisten Verwunderung auslöst. Das ist nämlich auf Französisch der Pompon Blanc, auf Neudeutsch Lion's Mane, also Löwenmähne.
Stimmt, sieht aus wie eine Löwenmähne im Wind.
So, und der wird lateinisch eigentlich gerne gehandelt als Hiritium, das ist also der Fachname. Und das ist ein Pilz, der auch bei uns in Deutschland wildwachsend vorkommt. Allerdings nur noch selten, weil er sehr empfindlich gegen Pestizide und Umweltgifte ist. Deswegen gibt es den nur sehr selten. Ich las neulich in der Volksstimme, dass im Harz mal einer gefunden wurde und das war dann gleich ein Zeitungsartikel wert. Aber der kommt was theoretisch.
Vielleicht nicht, was vielleicht auch an der Zeitung liegt, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Das kann auch sein, ja. Ja. Jedenfalls kommt der theoretisch sogar in Deutschland wild wachsend vor.
Stark. Das sind ja jetzt, das sind viele Sorten. Es sieht halt wirklich kunterbunt aus mit den gelben, dann der Rotflammende, dann die unterschiedlichen braun-weiß-Töne, die es da so gibt und grau. Haben wir über die schon gesprochen? Welche sind das?
Das
diese
sind,
ganz kleinen, ach, genau, das sind das, genauso wie das, der, ah, der ja, Goldköpfchen war das?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Die sind natürlich gerne auch, die sieht man manchmal eingelegt, so in so fürchterlichen Plastikdingern, kann das sein?
Das gibt
Im Supermarkt irgendwie und dann ein bisschen mit Zwiebel und so Marinade drüber und so weiter.
Genau, also in den Supermärkten findet man ja zahlreiche Vergewaltigungen von verschiedenen Pilzsorten, nicht? Aber der Normalkunde fällt da leider drauf rein, weil er nicht Bescheid weiß. Allein der optische Zustand der Pilzsorten, die man in vielen Supermärkten so findet, ist also grauenhaft. Die liegen da in der Wärme, in Plastik eingehüllt. man muss ja wissen, Pilze haben einen enorm hohen Eiweißgehalt. Der Eiweißgehalt von Pilzen ist annähernd der gleiche wie bei Fisch. Aber bei Fisch käme niemand auf die Idee, den irgendwo neben die Theke oder auf die Heizung zu legen, nicht? Und dann nach 3 Tagen sich zu wundern. Aber bei Pilzen macht man das. Also da sehe ich in den Supermärkten immer die schlimmsten Dinge. Deswegen ist Pilz immer kühl zu lagern, möglichst bei 0 Grad. Also unter 0 Grad verträgt er spielend, nur alles über 0 Grad ist fürs Eiweiß nicht so gut.
Sie sind ja in Olfenstedt, Magdeburg-Olfenstedt, glaube ich, unterwegs, ja?
Ja.
Und mehr würden Sie, Sie gucken jetzt gerade so, als würden Sie nicht mehr irgendwie sagen, mir geht es nur darum, wie groß ist denn da das Areal, das Sie brauchen? Also auf was für einer großen, oder wie groß ist die Fläche, auf der Sie Pilze anbauen?
Also wir haben etwas ganz Absonderliches gemacht, was vielleicht nur wir machen, weil wir immer ein bisschen bekloppt sind in unserem Betrieb. Wir haben einen leerstehenden Aldi-Markt in Alt-Olfenstedt übernommen und den komplett umgebaut. Und jeder, der zu uns kommt, wundert sich, wie wir das geschafft haben. Aber es läuft gut. Allerdings ist die Fläche natürlich begrenzt. Wir sind ein kleiner Betrieb. Unsere Spezialität ist nicht die Masse, sondern die Klasse. Das müssen wir immer wieder dazu sagen. Wenn also irgendwie ein riesengroßer Kunde zu uns käme und sagt, ich brauche also pro Woche eine Tonne von der oder der Sorte, dann müssen wir passen. Wir kriegen vielleicht 1,5 Tonnen in der Woche insgesamt über alles hin, aber das ist dann eben für kleinere und mittlere Kunden möglich. Also wir beliefern Rewe unter anderem oder dann hier, wie heißt diese, Galeria Kaufhof.
Ach so, solche Ketten beliefern Sie dann schon so, also ja. für die Gourmet-Abteilung, aber dann
ja,
sozusagen.
Ja, genau,
oder?
ja, richtig.
Bei Preisland ist es ja wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also unsere Pilze sind relativ teuer. Also wir können auch nicht mit den polnischen Champignonpreisen konkurrieren. Das heißt, wir beliefern in der Regel eher hochpreisige Kunden, die das auch zu schätzen wissen. Da sind auch eine ganze Reihe von Sterne-Restaurants dabei. Aber die Pommesbude um die Ecke oder irgendein klassischer Discounter, der kauft bei uns nicht.
Nun bin ich immer ein Freund, der Anwalt zu sein für Sie und ihn von der Straße. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe hier so ein Rezept aufgetrieben oder das perfekte Dinner kommt zu mir nach Hause oder was weiß ich, ich brauche einmal gute Pilze und dann würde ich, oder einmal im Monat oder was weiß ich, einmal im Quartal und das würde ich mir auch was kosten lassen. Solche Kundschaft bedienen Sie auch?
Ja, also wir haben zahlreiche Privatkunden. Mhm. Also wir haben mal ein bisschen nachgehalten, indem wir so eine Umfragezettel rausgegeben haben und unsere Privatkunden gebeten haben, darauf zu reagieren. Und da hat sich herausgestellt, wir haben 300 fleißige Privatkunden, die also mehr oder weniger regelmäßig bei uns einkaufen, entweder beim Wochenmarkt oder in unserem Hofladen. Und da kommen in der Tat solche Leute, die sagen, ich krieg Besuch von Tante Emma und die isst so gerne Pilze, aber möchte mal was Besonderes essen. Was kann man denn da machen? Oder wenn jemand mit einem Rezept kommt und sagt, hier stehen 300 Gramm Kräuterseitlinge drauf, was passt denn noch dazu? Dann beraten wir ausführlich, wir geben also Rezepte heraus, wir haben also ungefähr 50 verschiedene Rezeptkarten, die wir den Kunden anbieten. Wir bieten Kochkurse an, einmal im Monat, wo man das lernen kann und. Also das ist normal für uns.
Das ist stark. Also der Witz ist wirklich, ich lebe 53 Jahre in dieser Stadt, ja. Und das habe ich noch nie gehört, dass es hier seit 20 Jahren eine Pilzmanufaktur gibt. Und ich mag sogar Essen und so weiter. Das ist völlig absurd. Aber haben Sie auch den Eindruck, dass Sie so unter... Für Sie ist es das Tagesgeschäft und bei Ihnen kommen die Leute hin und Sie denken, ja, alle wissen Bescheid. Ja. Und das war ja genauso, so war mein Telefonat auch mit dem jetzt bereits öfter erwähnten Chef von der MDCT, Guido Nienhaus, der rief an und sagte, Stefan, ich bin hier gerade auf dem Weg zu einer völlig absurden Kiste. Das ist absoluter Wahnsinn und wir müssen das im Magde-Podcast machen. Das weiß ja keiner irgendwie. Das heißt, Kundschaft ist immer am Start. Sie könnten eher wahrscheinlich expandieren und müssen sich zusammenreißen, dass Sie nicht auf die Idee kommen, in die Falle zu tappen?
Ja, also wir hatten natürlich jetzt während der Corona-Hysterie ein bisschen Einbruch, weil die Kunden natürlich dann auch nicht mehr kommen durften. Wir haben dann zwar flott einen Lieferservice eingerichtet, der auch gut angenommen wurde, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Also wir können immer noch wachsen, wir haben immer noch Luft nach oben, aber ich muss auch sagen, ich darf meine Mitarbeiter nicht zu sehr belasten. Wir sind gut ausgelastet, aber ich bin derjenige, der sagt, wir können immer noch mehr. Aber die Mitarbeiter.
Darf ich fragen, wie alt Sie wirklich sind? Ich versuche die ganze Zeit raus. Ja. Ich will mich auch jetzt nicht in irgendein Fettnäpfchen setzen.
Ich bin 71.
71?
Ja.
Absurd. Das ist wirklich Wahnsinn. Auch die Agilität und wie Sie jetzt auch sagen, dass Sie der Knecht der Mitarbeiter sind. Wir können noch mehr. Wie viel sind es denn? Wie viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter? So, wir haben 6 Mitarbeiter, die regelmäßig mitarbeiten. Und dann haben wir aber noch 7 freiwillige Helfer, die so nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft bei uns mitarbeiten, weil es ihnen einfach große Freude bereitet. Sie haben richtig viel Spaß dabei. Und die kommen zum Beispiel abwechselnd, also immer so 2, die sich zusammentun. Die sind so 2 oder 3 Mal in der Woche bei uns, helfen beim Ernten und bei allem Möglichen. Also 7 Ehrenamtliche, die kein Geld wollen, sondern einfach nur Gemeinschaft genießen.
Die mal ein kleines Körbchen Pilze dann mit nach Hause
nehmen oder so. Genau.
Solidarische Landwirtschaft, ist das ein Begriff, der eigentlich existiert oder haben Sie den erfunden?
Nee, da gucken Sie mal ins Internet. Das ist also mittlerweile...
Ich würde mich da so gern raushalten aus dem Internet, das ist so gefährlich.
Nee, aber wenn man danach schaut, dass das Stichwort eingibt, dann stellt man fest, das ist mittlerweile also eine richtig festgezurrte Organisationsform. Solidarische Landwirtschaft ist entstanden im Zuge der Bio-Entwicklung. Immer mehr Biohöfe, die sich gebildet haben, beziehungsweise kleine Landwirte, die darauf angewiesen sind, dass sich Leute zusammenfinden, ihnen bei der Ernte helfen und dafür dann einen bestimmten Erntebeitrag bekommen. Also was weiß ich, aus dem Getreide 5 Brote mit nach Hause nehmen oder so, ja. Das ist der Begriff solidarische Landwirtschaft. Den gibt's also jetzt schon seit gefühlt 20 Jahren.
Abgefahren. Ja. Noch was Krasses, was wir heute im Maxi-Podcast gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass das nicht viele Leute wissen. Ich will gleich sicher gehen, also jemanden zu bitten, den Vorgarten zu mähen und dann als Dankeschön einen Handschlag zu geben. Das ist das nicht.
Nein, das ist es nicht, sondern diejenigen, die da mithelfen, ehrenamtlich, die bekommen für ihre Arbeit Sachgüter.
Wirklich Sachgüter, okay. Ja,
genau.
Wahnsinn. Was ist denn jetzt, wenn wir hier diese einmal gemischte Packung haben, ja? Also es ist wie, was ist denn das, ungefähr ein Kilo gewesen oder anderthalb oder sowas?
Das ist ungefähr ein Kilo, ja.
Also ein Kilo einmal gemischt, quer durch die Pilze, die sie alle so anbauen. Was kostet sowas dann?
Also da haben wir natürlich unterschiedliche Preise, ob es jetzt für zum Beispiel Wiederverkäufer Preise sind oder für den Endverbraucher.
Ich bin jetzt ein kleiner Endverbraucher, der einmal eine Pilzpfanne macht.
Da würde so ein Kilo 29 Euro kosten.
Okay. Und welche sind so die wertvolleren Pilze jetzt hier, wenn wir noch eine Abstufung machen?
Also es gibt einige Pilze, die als Vitalpilze gelten oder Heilpilze. Die werden inzwischen auch medizinisch gehandelt. Das ist einmal der Shiitake.
Ach Quatsch.
Ja, der hat also bekanntermaßen große Auswirkungen auf den Bluthochdruck. Das heißt, wer Bluthochdruck hat, der sollte gerne Shiitake essen. Der muss keine Pillen oder Medikamente futtern. Der kann den Shiitake nehmen. Der senkt den Bluthochdruck ganz radikal. Allerdings, ich habe auch schon mal eine Kundin gehabt, die hat mir nicht gesagt, dass sie zu niedrigen Blutdruck hat.
Eieiei.
Und das weiß der Shiitake nicht. Ja. Der senkt den immer. Ja, so, das heißt, die ist richtig zusammengeklappt, weil die Shiitake gegessen hat, unwissentlich. Aber das kommt selten vor, dass jemand zu niedrigen Blutdruck hat. Der zweite Pilz hier in der Kiste ist der Maitake. Der gilt ebenfalls als Heilpilz, als Vitalpilz. Und der dritte in der Runde ist der Hiritium, also Löwenmähne. Und neuerdings haben ausführliche Studien verschiedener Universitäten hier in Deutschland und in den USA festgestellt, dass sogar der ganz banale Austernseitling als Heilpilz gehandelt werden kann. Also das sind die vier Sorten, die wir jetzt hier als ausgewiesene Vitalpilze dabei haben.
Was sind andere Wirkungen als Bluthochdruck? Weil ich sage Ihnen den Hintergrund, ich habe so Supplements morgens, die ich mir reineiere, habe ich mir wahrscheinlich aus dem Internet, aus wen sie das passiert, wenn man ins Internet geht und nicht aufpasst. Ja. Und da habe ich sogar Tabletten, da steht Pilzkraft drauf. Die nehme ich aber schon so lange, dass ich vergessen habe, was sie eigentlich machen. Und jeden Morgen rede ich mir ein, dass ich, also wie Obelix, dann irgendwie Wildschweine hochstemmen kann. Ist das sowas auch?
Ja, also ich vermute, dass das dann irgendwelche Pülverchen sind, die entweder aus China kommen oder aus Osteuropa. Denn es gibt mittlerweile in Deutschland zahlreiche Firmen, die auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und zum Beispiel den Heritium in Pulver, in Kapseln anbieten und dabei dann aber verschweigen, wo sie das Pulver herbeziehen.
Ah.
So, deswegen sollte man da durchaus auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt wenige Firmen in Deutschland, die aus deutscher Produktion was machen, die dann also auch die Kapseln entsprechend materialmäßig beziehen, sodass also auch die Kapsel selber keine
Wirkstoff... Habe ich geguckt, die Firma heißt Naturtreu, ich kriege kein Geld von denen. Die machen einen wirklich sehr soliden Eindruck. Also wenn Sie mir jetzt eine rote Flagge zeigen würden, weil Sie die kennen...
Nee, ich werd im Internet mal gucken und Ihnen Bescheid sagen.
Jetzt kann ich nicht schlafen, bis Sie anrufen.
Ja, nee, also da gibt es wirklich viel Schindluder und da sollte man schon gucken. Vor allen Dingen auch die Preise sind da sehr fantasievoll aufbereitet. Man zahlt also für so eine Handvoll Kapsel oft so viel Geld, da kann man besser sich einen Frischpilz bei uns oder so kaufen und den selber zubereiten.
Und das macht dann dasselbe wie die Kapseln auch? Also das ist,
ja. Also wir trocknen zum Beispiel den Heritium. Wir bieten übrigens auch Kapseln an.
Wäre
also
meine nächste Frage, das habe ich nämlich gelesen auf der Internetseite.
Ja, nicht? Also wir bieten die auch als Nahrungsergänzungsmittel, aber wir geben auch ausführliche Informationen dazu, wie man die einzunehmen hat, welche Wirkungen die haben oder welche Wirkungen eben nicht. Und das vor allen Dingen... unsere Heritium-Kapseln keine medizinische Beratung ersetzen.
Ne? Ja, genau. Ne? Das steht ja so. Aber verrückt. Absolut verrückt. Also wir haben Bluthochdruck senkend und was gibt es noch so für Wirkungen, die da versprochen werden?
Also der Heritium zum Beispiel, der ist nachweislich für Magen-Darm-Tätigkeit verantwortlich. Also ich sage immer so etwas flott, wer den Heritium regelmäßig einnimmt, dessen Verdauung kommt gut in Fahrt.
Okay.
So, außerdem hat der nachweislich gute Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung. Also wer das Gefühl hat, ihm fallen zu viele Dinge rechtzeitig nicht mehr ein, weil er sie vergessen hat, der wird schon merken, nach regelmäßiger Einnahme, da verbessert sich einiges.
Können Sie sich an die Situation erinnern, als Sie mir guten Tag gesagt haben und gesagt haben, ich müsse Ihre Söhne kennen und mir nicht einfiel, wer es sein könnte? Ich werde sofort diesen Pilz auf Ex wegknistern, vielleicht kommt es dann.
Ja. Aber am besten gleich eine Überdosis.
Das diabolische Lächeln von Ihnen dabei macht mir so ein bisschen Sorge. Nee, wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Also, weil wenn ich mir das vorstelle, diese 1,5 Tonnen, die Sie da jetzt auch gesagt haben, die müssen ja auch erstmal wachsen. Also gibt es da unterschiedliche Felder, wo die unterschiedlichen Wachsstadien sind oder wie ist es?
Ja, wir haben also verschiedene parallel laufende Tagesabläufe. Zum einen müssen ja die Kunden beliefert werden. Das ist also der eine Strang. Das heißt, da werden die Kisten gepackt mit der entsprechenden Sorte. Also ein Kunde zum Beispiel in Berlin, der will 72 Kisten Shiitake haben, 36 Kisten Kräuterseitling und. Also der schickt immer eine ganz lange Liste. Da haben wir dann 2-3 Mitarbeiter dafür, die nichts anderes machen, als die Kisten für ihn zu packen. Und weil ja jeder Kunde auch noch wieder ein eigenes Kistensystem hat, müssen wir natürlich dessen Kisten füllen. Das heißt, wir haben 3, 4, 5 verschiedene Systeme parallel laufen. Und dürfen das dann auch nicht durcheinander kriegen, ist ja klar. So, das ist der eine Strang. Der andere Strang ist die Pilzzucht, die eigentliche. Das heißt, da gehen die Mitarbeiter morgens, die dafür zuständig sind, sofort durch alle Räume. schauen erstmal, ob alles in Ordnung ist, schauen, welche Sorten heute unbedingt geerntet werden müssen, wie weit die sind oder ob wir da noch ein paar Stunden oder einen Tag warten.
Ein paar Stunden reicht manchmal?
Ja, also das ist so, wenn ein Pilz morgens vielleicht um 7 noch nicht erntereif ist, der ist dann aber mittags schon erntereif, also die wachsen dann schnell.
Stark?
Ja.
Ist ja ich bin ganz traurig, weil meine Eltern haben auch irgendwann, als ich 12 war, gesagt, der wächst noch und das bis heute nicht. Das bis heute nicht passiert. Ja. Ich wünschte, ich wäre ein Pilz.
Ja, aber wir haben natürlich auch klimatisch optimale Bedingungen.
Also, wenn
für
ich bei Ihnen gewohnt hätte.
Ja, genau. Ja, 90% Luftfeuchtigkeit und 17 Grad.
Das genau. Ja. Aber nicht dunkel, ne? Also ich habe aus irgendeinem Grund immer, dass ich für Pilze müssen auch im Dunkeln sein. Das ist Quatsch, oder?
Das ist Quatsch. Also Pilze haben im Wald ja auch Licht. Also wir haben Licht an und aus 12 Stunden an, 12 Stunden aus. Das geht alles automatisch. Und da, das ist ein Wechsel, den die Pilze auch mögen.
Die würden geerntet. Wie passiert denn? Ist das maschinell oder ist das von Hand?
Ah, alles Handarbeit.
Echt?
Total. Also wir haben überhaupt keine Maschinen, keine Geräte. Alles geht mit Messer und manchmal Schere. Und dann wird alles mit Hand gemacht.
Bilden Sie auch aus? Und wenn ja, Pilzgärtner oder was ist da die Bezeichnung?
Ja, wir sind leider kein Ausbildungsbetrieb, deswegen dürfen wir das nicht. Wir haben aber immer mal wieder Jüngere und Ältere, die uns von Arbeitsämtern so geschickt werden, als Versuch, jemanden wieder in den Berufsalltag zu integrieren. Die kommen dann für mehrere Wochen zu uns und wenn es irgendwie geht, bleiben die dann auch. Also wir haben jetzt gerade eine Dame fest eingestellt, die aufgrund einer körperlich schweren Beeinträchtigung arbeitslos geworden war. Und die ist dann von so einer Agentur betreut worden. Ich weiß immer nicht, wie diese heißen, diese Arbeitsagenturen da. Die hat dann einen Praktikumsplatz bei uns vermittelt bekommen und die ist jetzt fest angestellt und sie sagt, das ist das Glück ihres Lebens. Ja, dann hatten wir eine junge Frau, die auch Probleme hatte, mehr psychischer Art. Die hat auch super gut bei uns mitgemacht und hat sich sehr gefreut. Die darf leider bei uns nicht weiterarbeiten, weil wir kein Ausbildungsbetrieb sind.
Ach du Gott. Ja. So, das kommt so von Bildung. Bildungsträger schicken ihnen so die Leute arbeiten, genau. Die aus dem Arbeitsleben, aus welchem Grund auch immer ausscheiden und wieder integriert werden müssen und so weiter.
Ja.
Sehr gut. Kenne ich auch ein paar, werde ich mal ihre Adresse weitergeben.
Ja. Kommen also wir Leute. Kümmern uns um fast jeden.
Ja, weil ich meine, wie ist denn, haben Sie die Pilze jetzt eigentlich, also ist das, oder anders gefragt, wenn Sie jetzt mal so drauf gucken, auch heute jetzt wieder als Anlass, weil ich Ihnen so ein Loch in den Bauch frage, da vor 20 Jahren lang diese Entscheidung getroffen zu haben, ist das, haben Sie die Pilze mittlerweile auch lieb geworden oder hätte das auch was komplett anders sein können? Oder?
Also es hätte sicherlich was komplett anderes sein können, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe mit den Pilzen, denn ich kannte mich ja damals überhaupt nicht damit aus. Ich war
Sie komplett, Sie hatten null Ahnung, oder?
Null. Also ich kannte genauso viel Pilze aus dem Wald wie jeder andere auch. Ich kannte vielleicht Maronen, Champis und Steinpilze.
Genau.
So, das war mein Kenntnisstand. Und als ich dann ja gesagt habe, dass ich in die Pilzzucht einsteige, da war das ja zu einer Zeit, da war das Internet ja noch ganz klein und unterentwickelt. Ich habe mich also vergeblich um Informationen bemüht, zum Beispiel zum Shiitake gab es also nichts, keine Infos. So, dann Bücher waren auch zu dem Thema sehr rar. Aber ich habe mich durchgebissen und habe überall, wo es irgendwie ging, ich habe dann in halb Europa Fachvorträge besucht, in Belgien, in Frankreich und in Holland und überall, wo es mal zum Thema Pilze was gab. Und habe mich dann da, ich sag mal, im Laufe der Zeit einigermaßen schlau gemacht, so dass ich jetzt mittlerweile dann sogar auch Berater geworden bin für Start-ups, für Start-ups, sagt man ja, für Leute, die anfangen mit einer Pilzzucht, die mich als Berater hinzuziehen. Also bisschen kenne ich mich inzwischen aus.
Überraschend, weil die Hamburger sagen sowieso Startups.
Ja, oder? Ja, genau. Ja. Ja.
Sind Sie da eigentlich allein in Deutschland oder wie ist es mit der Pilzzüchterszene in Deutschland bestellt?
Ah, die ist also extrem bunt. Ich sag mal, 90% der Pilzzüchter sind Kleinstbetriebe, so Hobbybetriebe, die.
Also noch kleiner als Sie.
Noch kleiner, ja. Es geht immer noch kleiner. Ja.
Nee, weil ich versuche es gerade einzuordnen, weil ja. ich nehme jetzt mittelständischen Betrieb.
Ja, wahr. Ja, also kann man wir sagen. Würden, ich sag mal, was den Umsatz angeht, sind wir ein mittelständischer Betrieb. Wir sind also jetzt nicht ganz klein, aber eben wir zählen auch nicht zu den ganz Großen. So, die Mehrzahl der Betriebe in Deutschland ist sehr klein. Das sind also regional arbeitende Betriebe, die also irgendwo auf dem Wochenmarkt stehen oder so in der Nachbarschaft in Bioläden was anbieten. Das sind gefühlt so 90%. Die gibt es also hauptsächlich in Süddeutschland, ich sage mal so in der unteren südlichen Hälfte Deutschlands. Dann gibt es einige Großbetriebe, ich sage mal so eine Handvoll vielleicht, die richtig groß sind und täglich Tonnen produzieren.
Das ist dann aber maschinell wahrscheinlich, oder?
Ja, da ist vieles maschinell, aber in der Pilzzucht kannst du also nicht wirklich viel maschinell machen.
Okay.
In der Champignonzucht versucht man das seit Jahren schon, möglichst viel Maschinen einzusetzen. Das gelingt aber auch nur sehr marginal. Dann gibt es eben eine kleine Handvoll mittelgroßer Betriebe, die so ähnlich angelegt sind wie wir. Aber was wir machen, ist ziemlich einzigartig. Ich glaube, es gibt keinen zweiten Betrieb in Deutschland, der das so macht wie wir. Erstens eine große Vielfalt, also eine Bandbreite an Pilzsorten, die woanders nicht zu haben sind. Zweitens die Programme, die wir ringsherum aufgebaut haben. Also wir machen Kräuterwanderungen hier in der Region, wir machen Vorträge zu Gesundheitsthemen, zu Ernährungsberatungsthemen, wir bieten Kochkurse an, wir machen persönliche Beratung, wenn jemand mit einer Pilztüte aus dem Wald zu uns kommt, nicht, dann kann er sich beraten lassen und so. Das sind Dinge, und was wir noch machen ist, wir produzieren ja nicht nur Frischpilze, sondern wir machen aus den Resten, die überbleiben, das kannst du ja gar nicht verhindern, dass immer mal was überbleibt, die verwerten wir und machen da hochwertige Gewürze und Endprodukte draus.
Gewürze, die man wofür nehmen kann?
Für alles.
Für alles mögliche. Ja. Das ist dann ein klassisches Pilzaroma?
Genau, das sind Pilzgewürze auf Basis von Pilzen. Mhm. Die kann man aber dann für alles nehmen. Ob für Kartoffelgerichte oder Nudelgerichte oder.
Wie muss ich mir das hierarchisch vorstellen bei euch? Sie sind der große Uhu, der oben sitzt und da geht man, einmal kommt einer mit der Tüte vorbei und sagt, sagen Sie mir doch bitte jetzt mal, Herr Völkers, welche Pilze das sind. Gleichzeitig kommen von hinten drei Großbestellungen rein, wo Sie sagen, wir schaffen das und Ihre Mitarbeiter ächzen. Und dann kommt noch einer, sagt was mit den Finanzen oder so. Oder wie ist, oder macht die, haben Sie da noch mehr so eine Fachleute, wie Sie selber sind?
Ja, also wir sind da ziemlich gut aufgestellt. Mein Kollege, der Peter, ich nenne ihn mit Vornamen, der Peter ist Fachmann für alles, was Kräuter- und Gesundheitsthemen sind. Und wenn Privatkunde in unseren Hofladen kommt und mich irgendwas Spezielles fragt, welche Vitamin B-Sorte in diesem oder jenem Pilz denn nun in welchem prozentualen Anteil drin ist, dann
sowas gibt's, warum das, wollen das Leute wissen?
Ja, das gibt's. Dann rufe ich den Peter, der weiß okay. Das. Ja? So, jeder von uns hat also ein Spezialgebiet, für das er auch zuständig ist. Und ich bin letztlich nur, ich sag mal, so ein bisschen Dirigent, der das Ganze zusammenhält. Also wir sind sehr kollegial miteinander. Das ist uns auch extrem wichtig, dass wir ein gutes gemeinschaftliches Gefühl füreinander haben.
Und muss man da im Schichtbetrieb arbeiten? Oder also mal jetzt von der Logistik abgesehen, aber wenn es jetzt um dieses Züchten und so weiter geht, muss man da im Schichtbetrieb arbeiten? Oder geht das so, morgens um 5 geht die Lampe an und dann machen alle mit und abends um 20 Uhr kann man noch Schluss machen?
Also wir fangen um 7 Uhr an, da geht die Lampe an und dann sind wir auch alle beieinander da Und dann wird in der Regel kurz miteinander verabredet, also ein kurzes Briefing. Wer macht was? Wer ist heute wofür zuständig? In der Regel hat ja jeder schon seine festgelegten Aufgaben, weil er sich darauf spezialisiert hat. Aber dann geht's los und wir arbeiten generell so lange, bis alles fertig ist. Und wenn's um 14 Uhr fertig ist, dann gehen wir um 14 Uhr. Das heißt, ich natürlich nicht. Ich bin immer abends dann noch bis spät da. Und wenn's um 20 Uhr erst fertig ist, gehen wir um 20 Uhr.
Was ist das abgefahrenste Rezept, was Sie im Kopf haben, wenn Sie jetzt hier in diese Kiste gucken?
Also für mich mein Lieblingsrezept ist der Heretium in Streifen geschnitten oder in Scheiben geschnitten.
Der Löwenmähne.
Genau, Löwenmähne. In Streifen geschnitten oder in Scheiben und paniert und frittiert. Das schmeckt wie Hühnchenfleisch, also ach wie Gott. Original Hühnchenfleisch. Okay. Wenn man den jetzt so auseinanderreißt, dann sieht man auch, der hat so eine Struktur wie Geflügelfleisch, also gar nicht wie Pilz typischerweise, sondern wie ein Geflügelfleisch und der schmeckt auch so. Und das ist so mein Lieblingsrezept. Also frittiert, paniert. Und zwar möglichst mit so einem speziellen Paniermehl, das bieten wir auch bei uns im Hofladen an. Das ist so aus so einem indischen Brot, ganz knackig, knusprig und je knuspriger, desto lieber für mich.
Verrückt. Ja. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Tütensuppe, Steinpilz-Tütensuppe mache und eine mit ihren Pilzen, merke ich den Unterschied?
Ja.
Und wenn ja, woran?
Also die Frische ist natürlich schon mal wichtig. Also und das Zweite ist, die konventionell angebauten Pilze, die man hauptsächlich so aus Osteuropa bekommt, eigentlich gibt es ja fast nur Tütensuppenpilze aus Osteuropa bei uns zu kaufen, die sind natürlich alle chemisch behandelt. Mhm. Und im konventionellen Pilzanbau ist es auch erlaubt und gewünscht, möglichst viele Chemikalien und Pestizide einzusetzen.
Nicht gut?
Nee, das ist nicht also gut. Für den menschlichen Körper nicht so geeignet. Das wissen wir ja inzwischen, dass der menschliche Körper auch ab und zu mal was Gutes zu genießen weiß. Wir sind ja biozertifiziert und bei uns kommen überhaupt keine Pestizide und Chemikalien zum Einsatz, überhaupt keine Mittel, gar nichts. Das schmeckt man natürlich. Und viele unserer Privatkunden, die sagen dann auch, dass die Pilze, die sie bei uns kaufen, über eine Woche lang frisch da liegen, ohne irgendeinen Verfall zu zeigen. Nicht? Also das ist dann auch ein weiteres Merkmal, dass die Pilze, die wir anbieten, eben auch sehr lange sehr frisch bleiben. Es gibt ja immer wieder Privatkunden, die glauben, sie müssten die Pilze, die sie bei uns kaufen, noch am selben Tag verzehren. Das ist so der Volksglaube, nicht? Muss man am selben Tag. Und wenn ich denen dann sage, sie können den getrost noch eine Woche liegen lassen, bei manchen Pilzsorten empfehle ich das sogar, zum Beispiel beim Shiitake. Wenn der nämlich 2-3 Tage erstmal so liegt, dann schmeckt er intensiver, als wenn man ihn gleich frisch isst. So.
Weil so ein bisschen Flüssigkeit raus ist und deshalb die Konsistenz.
Genau. Genau.
Der schmeckt, Konzentration.
Der hat ja so einen Umami-Geschmack, der Shiitake. Und je weniger Wasser im Pilz drin ist, umso mehr Trockensubstanz bleibt nachher über. Und dann schmeckt ein Pilz natürlich noch intensiver.
Wie ich schon wieder versucht habe, mich auf Ihr Gebiet zu wagen. Unfassbar. Ich schäme mich total.
Kein Problem.
Sie haben gesagt, ihr verächtlich ist jetzt nicht schon das Lachen. Ja. Das Lachen ist so geil. Sie haben Bio-Zertifikat gesagt, wie kriegt man so ein Zertifikat? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche, oder? Manche Leute schreiben das einfach drauf, weil sie bei wem angerufen haben oder so. Wie wird denn sowas kontrolliert? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass es bei Ihnen recht zugeht.
Also das Verfahren in Deutschland ist hochkompliziert und sehr bürokratisch. Und zwar so, dass man eigentlich aus diesem System gar nicht rauskommt oder keinen Schmuh machen kann. Man beantragt also bei einem staatlich zugelassenen Zertifizierer die Mitgliedschaft. Also die Mitgliedschaft ist das nicht. Wie heißt das denn, wenn man als Kunde jemanden beauftragt, zu sagen, bitte kontrolliere mich. Mhm. Man schließt einen Vertrag. Mhm. So. Und dann kommen diese Zertifizierer, also die Mitarbeiter dieses Zertifikatsunternehmens, die kommen unangekündigt in den Betrieb. Die ersten 2-3 Jahre völlig unangekündigt, überraschend, und kontrollieren. Und zwar wird kontrolliert, wie sehen die Räume aus, wie sauber sind die, gibt es da irgendwelche Hilfsmittel, die herumstehen, die man eventuell nicht benutzen darf. Wo kommen die Mittel her, wie sehen die Lieferscheine aus, also zum Beispiel die Substratblöcke, die produzieren wir ja nicht selber, also diese Blöcke, aus denen die Pilzfruchtkörper entstehen, wo kommen die her? Das muss also nachgewiesen werden, und derjenige, der diese Blöcke produziert hat, der muss seinerseits nachweisen, wo er die Rohstoffe her hat, also muss entsprechend Belege und Einkaufsverträge und so weiter vorlegen, und ich muss meinerseits nachweisen, an wen ich die Pilze verkauft habe. Das wird also alles genauestens kontrolliert. Wenn noch ein bisschen Zeit ist, erzähle ich mal ein Beispiel.
Gerne.
Ja?
Weil ich wollte gerade fragen, dass ich durch Ihre Wortmeldung gerade erstmal drauf gekommen bin, dass ich mich frage, wo kommen, man braucht ja irgendwie Spuren oder irgendwie, also ja. Sie haben jetzt Substratblock gesagt,
genau.
Haben Sie es genannt, ja.
Genau. Also Substratblöcke sind also die Grundlage für das Wachstum dieser Pilze. Die Blöcke haben ungefähr Schuhkartongröße, wiegen etwa 2,5 Kilo. Und werden von speziellen Betrieben, die nichts anderes machen als das, mit den entsprechenden Sporen geimpft. Das ist also ein hochkomplexes Verfahren, denn das sind ja alles Baumpilze. Das heißt, man bildet künstlich Bäume nach, indem man Blöcke aus Buchenholz herstellt. Und dieses Buchenholz wird dann mit dem Pilzmyzel geimpft. Da gibt es verschiedene Methoden. Und da das ein sehr komplexes Verfahren ist, wo man also riesige Hallen und groß viel Platz und große Autoklaven und Reinsträume braucht, kann man das als so kleiner Pilzbetrieb wie wir gar nicht selber machen. Man bezieht also diese Blöcke fertig geimpft von speziellen Anbietern.
Kommt das aus Europa oder müssen Sie das schon aus Asien holen?
Nein, es gibt Betriebe, 2 Betriebe in Deutschland.
Okay.
In Holland gibt es etliche, in Belgien und in Frankreich, in der Schweiz und Österreich gibt es auch ein paar. Man kennt die alle, weil die Szene ist überschaubar und man kennt sich. Und wir beziehen also unsere Substratblöcke von einem Partnerbetrieb in Holland, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und da kommt dann jede Woche eine LKW-Ladung zu uns gefahren. Und dann beginnt eigentlich die schwierige Aufgabe, dann müssen diese Blöcke nämlich thermisch gehalten werden, das heißt klimatisch. Die müssen bei ungefähr 23, 24 Grad etwa 6 Monate gehalten werden mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit, also so 60-70% Luftfeuchtigkeit. Und wenn dann die ersten Primordien, also die ersten kleinen Fruchtkörper zu sehen sind, dann das ist wie wenn der Waldboden so weit ist, dass er die ersten Pilzfruchtkörper bilden kann. Dann wird das Herbstklima eingeschaltet. Das heißt, dann schalten wir um auf 90% Luftfeuchtigkeit und gehen mit der Temperatur runter, 15 bis 17 Grad. Und dann sagt man im Volksmund, es schießt wie Pilze aus dem Boden,
ja, genau.
Nicht? Dann dauert es in der Tat nur noch wenige Tage, dann sind die richtig ausgewachsen. Das ist aber ein sehr aufwendiges Verfahren. Das ist wie, ich sage immer, wenn man so einen Pilzblock impft, das ist wie eine Zeugung eines Kindes. Und wenn man den Pilzblock dann behandelt, so wie wir, über 6 Monate, das ist dann praktisch wie, wenn man ein Kleinkind zu einem Erwachsenen macht.
Abgefahren. War das das Beispiel, was Sie erzählt haben? Sie wollten was anderes sagen.
Ja, ich wollte was anderes sagen. Also ein Beispiel, wie die Kontrolle in Deutschland funktioniert. Ich habe vor einiger Zeit, ist jetzt schon länger her, vom Gesundheitsamt Stuttgart eine Meldung bekommen, dass die eine Pilzprobe bei irgendeinem Kunden gezogen haben. Also es ist so, dass wenn erkennbar ist, dass ich der Lieferant bin, dann ruft das Gesundheitsamt, entweder Berlin oder Stuttgart oder so, an und fragt mich, ob ich eine Gegenprobe ziehen will. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich glaube das nicht, was die vom Gesundheitsamt Stuttgart da sagen. Mhm. Ich mache so. Aber da verzichte ich in der Regel drauf. Jedenfalls musste ich dann dem Gesundheitsamt Stuttgart nachweisen, woher meine Substratblöcke kommen, an wen ich die Pilze verkauft habe. Und dann kam raus, ich habe also die Pilze an einen Leipziger Kunden verkauft, der hat die weiter nach München verkauft, der hat die weiter nach Augsburg verkauft und dann landeten die schließlich in Stuttgart. Da habe ich mich natürlich schon gefragt, wie alt die dann eigentlich schon gewesen sein müssen, um da in Stuttgart zu landen. Aber der Rückweg war dann eben, ich habe bei dem Substrathersteller intensiv nachforschen müssen. Der hatte nämlich eine Kontamination in seinen Substratblöcken, die dann dazu geführt haben, dass das Stuttgarter Gesundheitsamt festgestellt hat, da sind irgendwelche Wirkstoffe drin, die nicht sein dürfen.
Eieieiei.
So, und der hatte, jetzt kommt's, der hatte einen Teil seiner Grundstoffe in Italien, aus Italien bezogen. Und der italienische Hersteller dieser Grundstoffe, der war biozertifiziert, ein Landwirt. Der hatte aber einen Nachbarlandwirt, der hatte mit Pestiziden gearbeitet und so versprüht. Die sind dann rübergeflogen auf dessen Acker und landeten dann letztlich in dem Substratblock des Produzenten, der mich damit beliefert hat.
Und das wahrscheinlich aber in Mikroform, aber trotzdem nachweisbar, ja, am Ende.
Genau. So, wir waren dann natürlich alle wochenlang damit beschäftigt, das rauszufinden.
Wirklich mehrere Wochen?
Ja, hat Wochen gedauert, ja, bis man alle kontaktiert hat und alle im Boot hat. Aber ich sag mal, diese Biokontrollen sind in Deutschland extrem gründlich und das ist ein Netz, was so klebrig ist, da kommst du nicht mehr raus, wenn du da einmal drin bist. Ja. In anderen Ländern ist das anders, aber wir in Deutschland lieben ja die Bürokratie und insofern hat das da auch was Sicheres.
Aber in dem Fall ja, hat ja auch was Gutes. Also man wusste ja dann, wo es herkommt und konnte das Problem lösen.
Genau.
Und dann abgefahren, das ist richtig abgefahren. Mal was anderes, wie finden Sie denn überhaupt Magdeburg?
Also ich finde, Magdeburg hat sich toll entwickelt. Ist inzwischen eine schöne Stadt. Was mir immer nicht gefällt, ist, dass Magdeburg die Magdeburger immer so schlecht von der Stadt denken und so ein bisschen bräsig sind. Ich kenne das ja nun von Hamburg ein bisschen anders, ja. Und ich bin sehr oft in Berlin und ich finde solche Städte, die etwas mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen und etwas mehr Fröhlichkeit an den Tag legen, finde ich einfach schöner. Das stört mich an Magdeburg. Also ich versuche schon ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen, dass sich das ändert, aber ich bin da ja zu unbedeutend.
Aber mit Ihrem Lachen durch die Gegend zu rennen und zu sagen, hallo, ich bin hier der Pilzzischer, kommt mal vorbei, das finde ich schon lustig. Was haben Sie für eine Beziehung zur MDCC?
Noch gar keine.
Okay. Also Herr Ninos haben Sie dann auch nur so über die anderen Kanäle kennengelernt, über die Kirche und so wahrscheinlich?
Ja, nee, ich war ja da neulich im Lions Club und habe einen Vortrag gehalten und so kam der Kontakt zustande, ja.
Ja, super stark. Das heißt noch gar keine, also null Beziehung zur MDCC, aber ich frage in jeder Folge nach mit dem ausdrücklichen Wunsch, Ihre Antwort ist völlig in Ordnung. Also das soll ich dann immer auch nochmal mit dazu sagen. So, als Abschluss, ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt hier gehört hat, erstmal die Art und Weise, wie Sie sprechen und das erzählen, da merkt man, da liebt jemand sein zweites, vielleicht sogar schon ihr drittes Leben. Ich weiß es nicht, brauchen wir nicht drüber. Das ist Wahnsinn. Das ist spannend. Dann ist es auch sehr vielfältig mit den Kursen, die Sie noch dabei haben. Dann noch die Kräuterwanderungen und Rezepte und Kochkurse und so weiter. Und das in einem Bereich, der ja wahnsinnig wichtig und ja auch ein bisschen zukunftsweisend ist, weil wenn es Ersatzstoffe für Fleisch und für gute Ernährung und so weiter gibt, dann sind Pilze, glaube ich, in den Top 3 der verschiedenen Ersatzstoffe, die es da, oder Ersatzstoffe darf man gar nicht sagen, Alternativstoffe, um es mal so auszudrücken, sind die ja voll mit dabei. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Menschen jetzt denken, kann ich da auch mal so als Gruppe hin, so als Partybonbon oder mein Mädchenabend ist mal ein bisschen anders oder die Frauengruppe oder der Männerabend oder sonst irgendwie was. Sowas funktioniert bei euch, das macht ihr auch, ja?
Ja, das machen wir sogar relativ oft. Wir hatten neulich eine Dame, die ihren 50. Geburtstag mit einer Mädelstruppe bei uns.
Wie geil ja, ist das, ey?
Die hat ihren Geburtstag bei uns verbracht. Ja, die hat morgens, das war ein Samstag, die hat vormittags eine Kräuterwanderung gebucht mit ihren 10, super. 15 ja. Kameradinnen. Und anschließend sind die zu uns. Ich habe denen eine ordentlich richtig schöne originelle Pilzpfanne zubereitet als Mittagessen. Ja, und dann haben die noch 2-3 Stunden bei uns verbracht, einfach so an Tischen, haben so Biertische aufgestellt und dann haben sie noch Kaffee und Kuchen von uns gekriegt. Also das gibt es öfter mal. Also wir haben immer, dann gibt es noch so eine Seniorenwandergruppe hier in Magdeburg, die rennen immer so um Olvenstedt rum, also in der freien Wildbahn hier, und die kommen nach ihren Wanderungen, kommen die auch immer gerne mal wieder zu uns rein und kriegen dann Pilze zu essen, also eine richtig schöne Pilzpfanne, das geht oft, also da, dann hatten wir neulich ist glaube ich schon über ein Jahr her. Es gibt ja ein riesengroßes Architekturbüro hier in Magdeburg, die also irgend so ein Hochhaus hier gebaut haben. Ich glaube, an der Jakobstraße ist das. Das sind 30 Leute, allein dieses Architekturbüro, die haben auch mal eine Party bei uns gebucht.
Also es gibt Räumlichkeiten auch, um mit Leuten
zu machen. Ja, wir sind da sehr flexibel. Also wenn es keine Räumlichkeiten gibt, machen wir welche.
Wie hat der Hofladen auf? Ihre Mitarbeiter schlagen gerade die Hände über den Kopf. Ja. Der Chef schon wieder, er sagt, ja, alles geht.
Genau. Ja, Dienstag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr. Und wenn Kunden früher kommen, wir sind ja auch früher da. Und wenn Kunden später kommen, wir sind ja auch noch
länger da. Soll man sich die Adresse aus dem gefährlichen Internet klicken oder können Sie die noch sagen?
Die kann ich auch noch so sagen. Das ist der ehemals leerstehende Aldi-Markt in der Agrarstraße in Alt-Olvenstedt. Den kennen viele Magdeburger, weil es der erste Aldi-Markt nach der Wende war. Mhm. Und da sind alle hingerannt.
Und dann ist doch noch was aus dem blöden Laden geworden.
Ja, ja, doch. Ja.
So nämlich.
Ein bisschen was, ja. Ja. Ja, ja.
20 Jahre Pilzmanufaktur in Magdeburg und Dieter Völkers ist hier und hat in einer Art und Weise erzählt, dass die Zeit für mich ist gerade vergangen wie sonst was. Also ich habe gerade auf die Uhr geguckt, aber das gibt's doch gar nicht. Das war eine Stunde, verdammt. Man soll nicht fluchen. Also safe, ich werde definitiv irgendwann mal bei Ihnen auftauchen, in welcher Form auch immer, weil ich sowieso Pilze auch wahnsinnig mag. Ich verstehe nicht, muss mir die Hände bügeln, dass ich so lange in Magdeburg lebe und es nicht wusste. Und ich hoffe, dass viele, viele Magdeburgerinnen und Magdeburger jetzt so ein Aha-Erlebnis auch hatten und dass das dann auch entspannt und gut weiterläuft. Dankeschön, dass Sie so offen waren und so. Das war wirklich sehr inspirierend.
Danke, ich bedanke mich.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.